Ich wär so gern gut, ich würd tun, was man tut, wenn man gut ist und Mut hat, das Gute zu tun. Ich wär so gern gut.
Herzlich willkommen zum Salon Holofernes. Ich habe für diese Folge mit Raul Krauthausen gesprochen. Raul ist mein Nachbar und wir haben uns schon bei diversen Gelegenheiten immer kurz unterhalten über seinen sehr, sehr spannenden Beruf. Raul ist Inklusionsaktivist und er hat ein Buch geschrieben über Aktivismus zusammen mit Benjamin Schwarz. Das heißt, wie kann ich was bewegen? Und er weiß einiges darüber, wie man was bewegen kann. Und ich glaube, dass das nicht nur mir einen Gefallen getan hat, dieses Buch zu lesen, weil ich mir diese Frage natürlich oft stelle. Ich glaube, die fragen sich viele. Insofern hoffe ich, dass dieses Gespräch euch genauso viel bringt wie mir. Und weil das hier ein Kreativitätspodcast ist, haben wir natürlich darüber gesprochen, ob Aktivismus ein kreativer Beruf ist. Und wenn ja, also ja, natürlich, Spoiler, aber wie man diese Kreativität beschützt, wenn man so vielen Frustrationen ausgesetzt ist, wie Raul das ist in seiner Arbeit und wie er bestimmte kreative Prinzipien auf seine Arbeit anwendet. Und ich fand das sehr, sehr inspirierend. Ich glaube, das lässt sich auch auf andere Bereiche übertragen. Ich hoffe aber natürlich, dass ihr alle das auf Aktivismus übertragen wollt. Hier kommt Raul Krauthausen. Wir könnten ja über so viele Sachen reden, aber ich würde eben am liebsten mit dir eben über die kreativen Aspekte des Aktivistentums sprechen. Also auf der einen Seite sozusagen, wie man da mit seiner Kreativität umgehen muss. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch, dass ich das Gefühl habe, dass Aktivismus und Kreativität so ein bisschen auf eine ähnliche Art und Weise gut fürs Herz sind und man sie sozusagen aus einem ähnlichen Grund heraus braucht, mhm, und ohne eingeht, ne? Ohne, genau, irgendwie nicht glücklich wird. Und als erstes dachte ich, ich frag dich mal, ob du das überhaupt selber so siehst, weil ich sehe das so, dass dein Beruf unheimlich kreativ ist. Weißt du? Siehst, ja, du das überhaupt so?
Das finde ich eine super Frage. Habe ich mir ehrlich gesagt so noch nicht gestellt. Aber ich glaube schon, dass ich jemand bin, der kreativ ist. Also ich bin jemand, der sich gerne neue Sachen überlegt, die es so noch nicht gibt oder noch nicht gab. Der öfter mal die Frage stellt, warum ist das eigentlich so und muss das so bleiben? Und ich habe vielleicht aus meiner Biografie heraus, in meiner Ausbildung, in meinem Studium, mich viel mit Kreativität einfach auch auseinandergesetzt. Als mein Cousin und ich, wir haben viel Zeit zusammen verbracht als junge Menschen, dass wir die Idee hatten, den Verein Sozialhelden zu gründen. Da standen wir natürlich dann vor der Frage, was bedeutet eigentlich das Wort Sozialhelden? Ne? Also was sind Helden, was ist sozial? Wir haben uns dann damit irgendwie auseinandergesetzt, mit diesen Begriffen. Und sozial war relativ klar, also wir wollen irgendwie, das war damals unser Pitch, wir wollen so cool sein wie Greenpeace mit seiner Rainbow Warrior, nur eben für den sozialen Bereich. Und das war in den 2000ern, Anfang der 2000er. Und haben uns dann ganz naiv Sozialhelden genannt. Und dann haben wir uns mit dem Wort Helden beschäftigt und sind durch Zufall auf Professor Dr. Philipp Zimbardo gestoßen, der angeblich in der Psychologie die Koryphäe ist. Es gibt wohl ein Standardwerk in der Psychologie, das heißt Der große Zimbardo.
Ja, stimmt.
Genau,
ja.
Und das ist wohl sein Werk. Und Herr Zimbardo ist bekannt geworden durch das sogenannte Gefängnisexperiment, das ja heutzutage kritisch gesehen wird.
Aber es wurde auch wiederholt, ne? Genau, glaube ich.
Ja, und es gibt auch einen Kinofilm mit Moritz Bleibtreu. Und er sagt ähnlich, wie Hannah Arendt ja auch gesagt hat, in jedem von uns steckt das Potenzial zum Bösen.
Ja.
Es ist einfach nur, in was für Settings wir sitzen oder gesteckt werden. Und Philipp Zimbardo hat die Frage gestellt, ob nicht jeder auch von uns gut werden kann. Mhm. Und hat dann damit das Feld der sogenannten Heldenforschung etabliert in den 90ern. Und hat dort auch in den USA ein Projekt, das Heroic Imagination Project, wo er Heldentum unterrichtet quasi mit jungen Menschen.
Na toll.
Und na toll. Das klingt jetzt so, die AmerikanerInnen sind natürlich auch, was solche Wörter angeht, sehr, sagen wir, die geht dir leicht aus, von der Hand. Ja,
ja, empfänglich.
Und wenn du auf der Straße Leute fragst, was ist ein Held in Deutschland, dann sagen die halt eher so Fantasiefiguren, ne? Batman oder Ballack oder FußballerInnen, wen auch immer. In den USA hörst du dann öfter noch Soldaten, Feuerwehrmänner, Polizistinnen vielleicht noch. Mhm. Und Philipp Zimbardo hat gesagt, ja, okay, fair enough. Aber er sucht eigentlich die sogenannten Alltagshelden. Er sucht Menschen, die wie du und ich geistesgegenwärtig jemandem das Leben retten und danach wieder in der Masse verschwinden. Und er hat sich in seiner Forschung auf diese Menschen konzentriert und nicht auf die bezahlten Helden wie Feuerwehrmänner oder Soldatinnen.
Spannend.
Sondern eben diese Alltagshelden. Und er hat ein Muster entdeckt, und das fand ich unglaublich interessant, nämlich das Muster, Helden widerstehen der Versuchung, ihre eigene Tatenlosigkeit zu rechtfertigen.
Mhm.
Und das ist etwas, wo ich persönlich total was mit anfangen konnte. Also es ist super leicht zu sagen, man müsste mal, oder dafür sind andere zuständig.
Jemand müsste mal.
Ne? So. Mhm. Und dadurch geben wir uns ja Ausreden. Und keine Ahnung, wenn du auf der Straße nach einem Euro gefragt wirst, dann gibt es 1 Million Gründe, warum du diesen Euro nicht gibst.
Mhm.
Ne? Was ändert dieser eine Euro? Er oder sie kauft sich ja eh wieder Alkohol damit oder und so. Kann ja jemand anderes machen, ich habe keine Zeit. Und wir geben uns ständig Ausreden. Und Philipp Zimbardo sagt nicht, ab sofort muss sie immer 1 Euro geben, sondern Philipp Zimbardo sagt, mach dir einfach in dem Moment bewusst, dass du dir gerade eine Ausrede gegeben hast. Und dieses Ausreden überwinden hat irgendwie total Spaß gemacht, ne, für mich. Und dann haben wir ganz einfach vor unserer Haustür geguckt, also wirklich literally vor unserer Haustür geguckt.
Hier in Kreuzberg.
Nee, damals noch in Schöneberg. Was heißt das denn konkret, wenn wir jetzt keine Ausreden uns geben?
Warum euch das nicht betrifft? Genau,
wir sind Anfang 20 gewesen, also 2 weiße heterosexuelle Dudes meinen jetzt irgendwie Sozialheldinnen zu sein, was soll denn das?
Ja.
Und wir hatten aber auch eine gemeinsame Vergangenheit, weil unsere Eltern sehr viel Zeit in Südamerika gelebt haben und wir schon auch oft in Südamerika sind und waren und wir schon auch mitbekommen haben, was Armut ist und was, also dass das, was wir hier machen, sowieso irgendwie, ja, man auf sehr hohem Niveau sein kann. Und uns war klar, wir werden jetzt auch keine Schule in Südamerika bauen, ja, oder einen Brunnen in afrikanischem Land, weil wir können das nicht. Es gibt Menschen, die können das besser, und jetzt White Saviorism machen ist auch nicht unser Ding. Was können wir also hier machen? Und mein Cousin, ohne Witz, das ist wirklich so gewesen, kam eines Tages von einem Kaisers Supermarkt und sagte, warum geben wir eigentlich Pfandbons ab? Und ich so, naja, damit du irgendwie, also damit die Wohnung aufgeräumt ist, hast du deine Flasche hingegeben und kriegst einen Bon und den gibst du ab und dann hast du 8 Cent oder 25 Cent, je nachdem. Der Punkt ist doch, dass du eine aufgeräumte Wohnung haben willst, aber es geht dir nicht um die 25 Cent.
Ja, ja klar.
Und er meinte, und dann hast du diesen scheiß Zettel von diesem Automaten und der zwingt dich, durch den Laden zu gehen und in der Kasse wegen 25 Cent es einzulösen. Ich vergesse den Bon immer und dann wasche ich meine Hose und dann habe ich Fusseln, weil der Bon in der Hose verwaschen wurde.
Ja.
Das ist scheiße. Der Prozess, meint er, ist scheiße. Warum kann ich den Bon nicht gleich spenden? Und ich hatte kein Argument dagegen, weil er hat mich so überrascht mit dieser Frage, dass wir dann eigentlich plötzlich uns wiederfanden dabei, uns zu überlegen, wie man Pfandbons im Supermarkt spenden könnte. Und wir haben mit dieser Idee, ein Jahr irgendwie sind wir schwanger gewesen, haben dann uns ein System überlegt, erst vollautomatisch, irgendwie mit Knopf drücken und keine Ahnung was. Und es war 2004. Und uns fiel auf, okay, so einen Automaten umrüsten mit Knopf und keine Ahnung was, das werden wir auch nicht sein, weil dann können wir auch einen Brunnen bauen.
Also nicht eure Expertise.
Ja, überhaupt nicht unsere Expertise. Mhm. Aber was ist denn, wenn du daneben eine Box aufhängst, wo du ganz physisch einen Bong einwirfst? Und dann haben wir das gemacht.
Ja.
Und der Bong, also die Box hat innerhalb von einem Monat 1000 Euro gemacht mit Pfandbons. Und dann dachten wir, okay, wenn man das jetzt hochskaliert, und dann haben wir mit der Berliner Tafel zusammen dieses Projekt in allen damals Kaisersfilialen ausgerollt. Und die haben, sie machen immer noch sehr viel Geld damit, 100.000 Euro im Jahr am Ende mit Pfandbons gesammelt.
Ja, super.
Und damit konnten die teilweise ihren Fuhrpark, zumindest die Spritkosten, im Jahr finanzieren. Hm. Und der Kreationsprozess ist die kleinste Arbeit. Die größte Arbeit ist es, 100 Boxen zu produzieren, die am Ende im Supermarkt hängen. Und du kannst dir nicht vorstellen, was wir für Probleme hatten.
Das glaube ich.
Ja, also wenn dann Supermärkte sind ja auch nicht die freundlichsten Orte. Es ist auch kein Wellness-Ort, ja.
Auch wenn die Musik versucht, einem das zu suggerieren.
Aber dann kommt halt jemand und reißt die Boxen aus der Wand.
Ah.
Dann ist der Filialleiter sauer.
Ja.
Das ist jetzt deine Schuld, weil du deine Box aufgehangen hast. Und dann sagte der Hersteller der Boxen, für dieses Problem gibt es sogenannte Sollbruchstellen.
Mhm.
Das heißt, wenn jemand Gewalt an der Box ausübt, dann bricht er an einer bestimmten Stelle, deren Reparatur billiger ist, als wenn du die Regipswand des Supermarktes zerstörst.
Okay.
Und so lernten wir super viel, hatten aber keinen Verein, keine Struktur, waren einfach zwei BAföG-belastete Konten, wo dann plötzlich sehr viel Geld bewegt wurde.
Mhm.
Und das hat uns dann gezwungen, einen Verein zu gründen, der dann auch Sozialhelden hieß.
Ja.
Und wir dachten dann, okay, die Magie der Sozialhelden ist eigentlich, wir kombinieren zwei Systeme miteinander, nämlich das Spenden und Pfandbons.
Mhm.
Und im Prinzip ist fast jedes Projekt, das wir machen, einfach Kombinationen von zwei unerwarteten Methoden. Und du kennst es ja, viele fragen einen dann, was macht ihr denn als nächstes?
Mhm.
Und dann haben wir gesagt, okay, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Vielleicht konzentrieren wir uns doch eher auf das Thema Inklusion, Menschen mit Behinderungen, damit kennen wir uns aus.
Mhm.
Pfandbons und Essenausgaben, das können die Tafeln sowieso besser. Und beim Thema Behinderung fiel uns auf, da machen nur Nichtbehinderte die Projekte und sehr selten Menschen mit Behinderungen selber in der entscheidenden Position oder als EntscheiderInnen. Und das war dann plötzlich unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir gesagt haben, gut, was für Probleme habe ich eigentlich im Alltag und wie würde ich das lösen, wenn ich Ressourcen dafür hätte?
Mhm.
Und da drin liegt ein unfassbar Quell an Kreativität und Potenzial, was man mal machen müsste. Es gibt sehr viele Gründe, es nicht zu tun. Aber wenn man die überwindet und sich fragt, okay, aber angenommen, du hättest jetzt Zeit. Und angenommen, du hast ein bisschen Geld. Keine Ahnung, wir haben mit 10.000 Euro angefangen, unsere Projekte zu machen. Wie weit kommst du dann eigentlich?
Mhm.
Und ja, wenn wir über Kreativität reden, da gibt es dann super tolle Ansätze. Design Thinking ist eine Methode, nach der wir arbeiten.
Kannst du das kurz erklären?
Ja, genau. Also es gibt ja Produktdesign. Also, keine Ahnung, Tischlerin baut einen Stuhl. Und dann gibt's halt die Idee, dann wird das irgendwie ein Prototyp gebaut und dann wird dieser Prototyp getestet mit Menschen. Ist er bequem, ist er nicht bequem, ist er praktisch, schwer, leicht, schön, was auch immer. Und aufgrund des Feedbacks der NutzerInnen wird man dann versuchen, vielleicht den Stuhl zu optimieren. Und diesen Prozess kann man ja wiederholen. Dann hat man das optimierte Produkt, dann fragt man wieder Leute und dann sammelt man wieder Feedback. Und das kann man ewig fortsetzen. Und Design Thinking geht davon aus, dass du nicht nur Produkte designen kannst, sondern ganze Prozesse und Dienstleistungen. Und das ist quasi dann Design Thinking. Also was meine ich damit? Wenn du eine Steuererklärung machen musst, dann ist dieses Papier, das du dann ausfüllst, oder selbst Elster, die elektronische Steuererklärung, das ist ja nicht so designt, dass es NutzerInnen verstehen.
Nein.
Sondern es ist so designt, dass es für die Verwaltung optimal ist.
Mhm.
Und Design Thinking stellt die Frage, muss das so sein?
Mhm.
Wie müsste es eigentlich aussehen, damit es NutzerInnen verstehen? Und warum fühlst du dich als NutzerIn eigentlich die ganze Zeit inkompetent, unfähig,
Erniedrigt.
Und weil das ist bei Design, das will man anscheinend so. Mhm. Oder es hat niemand hinterfragt. Mhm. Und du kannst alles designen. Du kannst Fußgängerzonen designen, Bushaltestellen, Hotlines von der Deutschen Bahn, alles Mögliche kann man designen. Und wir alle haben dazu eine Meinung und Gefühle. Und beim Design Thinking geht man davon aus, und das finde ich halt das Faszinierende, der Nutzer hat immer recht. Und nie der Produktmanager oder die Produktmanagerin. Mhm.
Der Nutzer muss nur mal endlich lernen, wie man eine Hotline bedient, ohne seine Nerven zu verlieren.
Genau, und das funktioniert ja nicht. Nee. Sondern du musst halt die Sachen so bauen, dass die Nutzerin am Ende zufrieden ist. Sonst kommt sie wieder. Und dann ist es einfach nur noch mehr Arbeit für alle. Und der Nutzer hat immer recht, ist eine unfassbar demütigende Erfahrung für die Leute, die Produkte erfinden. Mhm. Weil irgendwann tut das Feedback auch weh. Ne, wenn du 100 Mal versucht hast, deine Idee zu kommunizieren und die Leute begreifen es nicht, dann war deine Idee vielleicht scheiße.
Ja.
Und das auszuhalten und zu ertragen, tut ja auch weh. Aber das kann man lernen, damit umzugehen.
Hast du ein Beispiel, wo euch das passiert ist? Also wo es mal weh getan hat?
Also ich habe jetzt aber eben nebenbei erzählt, dass wir ursprünglich die Idee hatten, mit den Pfandbons das automatisch im Automaten mit per Knopfdruck zu machen. Und das hat 4 Jahre gebraucht, bis wir realisiert haben, dass es nicht unser Thema werden wird, dass wir Automaten verändern.
Ja.
Sondern wir mussten selber den Zahn ziehen, dass vielleicht eine simple Box neben dem Automaten die Lösung ist.
Mhm.
Die ganze Magie mit Knopfdrücken und Bildschirm und alle feiern, das war nicht die Idee. Und dann nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, was ist denn der Kern deiner Idee?
Mhm.
Tampons spenden und nicht Knöpfe drücken.
Es geht auch viel einfacher.
Viel einfacher, viel schneller skalierbar, viel billiger in der Produktion.
Mhm.
Ist quasi dieses Kill Your Darlings
ja
auch eines der ganz wichtigen Thesen. Und dann kam plötzlich Lidl, die Supermarktkette,
ja,
und hat das im großen Stil in ihre Automaten per Knopfdruck eingebaut.
Ah, okay. Aber in Kooperation mit euch?
Nee, eben nicht.
Ah, verstehe. Mhm.
Und das hat natürlich auch krass wehgetan.
Weil die hatten die Ressourcen, das so umzusetzen.
Natürlich,
ja,
genau.
Klar. Mhm.
Ne? Und das tut natürlich total weh, wenn du merkst, jemand kommt und klaut deine Idee, aber eigentlich klaut er sie nicht, weil er hat sie einfach nur anders gemacht.
Und man möchte ja auch, dass das passiert.
Genau.
Ja, aber ich verstehe das, klar.
Und diese Lektion beim Design Thinking ist, man möchte, dass es passiert. Es geht um die Idee. Und es geht nicht darum, dass du der King der Idee bist. Und das zu lernen und diese Demut sich auch beizubehalten, ist unfassbar befreiend am Ende.
Ja.
Weil ich habe gefeiert, also ich feiere jetzt, dass Lidl das groß gemacht hat. Ne? Dass man so Pfandbons spenden kann, wie geil ist das denn? Wir alle haben die Gas, diese Dinger. Und jetzt ist das einfach mal zumindest da etabliert worden. Und jetzt ganz aktuell, wir haben dann Jahre später ein Projekt gemacht, die Wheelmap, die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte. Eine Smartphone-App, wo BürgerInnen ihre Nachbarschaften bewerten können, ob sie rollstuhlgerecht ist oder nicht. Und die App ist 12 Jahre alt. Und natürlich immer weiterentwickelt, aber die Idee ist 12 Jahre alt. Und wir waren die Ersten mit dieser Idee, weil sich niemand zuvor mal bewusst mit der Perspektive von Menschen mit Behinderung auseinandergesetzt hat. Es gab viele Projekte, die gesagt haben, wir müssen mal alle Apotheken erfassen, ob sie rollstuhlgerecht sind oder Fahrschulen oder Krankenhäuser oder Therapiezentren. Aber das ist ja viel zu systematisch.
Mhm.
Ja, mir ist doch scheißegal, wie viele Apotheken am Kudamm rollstuhlgerecht sind.
Mhm.
Ich will wissen, ob die bei mir um die Ecke rollstuhlgerecht ist.
Ja.
Und das kannst du nicht am Reißbrett planen, sondern du brauchst ja BürgerInnen, die ihre Nachbarschaften bewerten, damit andere BürgerInnen, die zufällig in der Nähe sind, sich informieren können. Das war unsere Idee. Und es geht nicht darum, dass alles richtig ist und es geht auch nicht darum, dass wir irgendwie, keine Ahnung, haftbar gemacht werden wollen oder können. Es geht aber darum, die Informationen gab es vorher nicht. Wir sammeln sie jetzt, mal gucken, wie weit wir kommen.
Mhm.
Wir wurden das größte Projekt der Welt. Es gab viele Copycats, viele Leute, die es nachgebaut haben. Aber unsere Idee war von Anfang an, es geht uns nicht darum, dass die ganze Welt unser Produkt kennen soll.
Mhm.
Es geht uns darum, dass am Ende eigentlich Apple und Google diese Daten bei sich auch anzeigen oder sammeln sollen.
Ja.
Und das haben sie jetzt gemacht.
Okay.
Das heißt, keine Ahnung, ob wir die Ideengeber für die waren oder so. Aber sie haben es halt jetzt gemacht. Das hat 12 Jahre unsere Arbeit gebraucht. Vielleicht hätten wir es auch in 2 geschafft, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich hätte es niemand gemacht, wenn wir es nicht gezeigt hätten. Mhm. Und dieses Loslassen können oder sich die Frage zu stellen, okay, wie dreht man das denn jetzt weiter? Google ist ja auch nicht perfekt und wer weiß, was kommt nach Google und so weiter. Das ist quasi jetzt die Magie und unsere Aufgabe. Und da gibt's tolle neue Ideen, ohne jetzt zu technisch zu werden. Ich find's einfach spannend, einfach eine Idee beim Laufen lernen zuzuschauen. Wie so ein Kind vielleicht.
Und da ist man natürlich dann auch wieder bei was bei Kreativität in anderen Berufen ja auch immer eine Rolle spielt. Dass man irgendwie lernen muss, dass Kreativität eben nicht alle geht.
Nee.
Und sich auch nicht weggenommen wird oder so, ne, sondern dass das was ist, was sich selbst vermehrt und befruchtet, ne?
Und vielleicht auch eine Richtung einnimmt, die du nicht vorher gesehen hast. Mhm. Und das ist nämlich auch bei Design Thinking eine ganz wichtige Lehre. Scheitere so früh und oft du kannst.
Ja, die sind das mit dem Fail Fast, ne? Genau.
Das ist so gut. Mhm. Ja, also es macht nichts am Reißbrett, 4 Jahre was vorauszuplanen.
Bis ins perfekte Detail. Und dann ist der zweite Schritt, den man sich ausgedacht hat, schon Müll.
Genau.
Klar.
Und alle, jeder Businessplan, der von dir erwartet wird, und das finde ich so befreiend, ist Kaffeesatzleserei.
Ja,
es
absolut.
Es ist absurd, jemandem aufzuschreiben, selbst wenn es Best- und Worst-Case-Szenarien gibt, die du aufschreibst, das ist alles Horoskope machen.
Klar.
Also kannst auch einfach...
Ja, so viele Faktoren, die du gar nicht mit einberechnen kannst.
Plötzlich gibt's die Ukraine-Krise. Oder Fukushima. Keine Ahnung, Corona. Du kannst nichts vorhersehen.
Ja.
Und es gibt Methoden, wo man sagt, dann denk doch einfach 2 Wochen voraus.
Ja, klar, du bleibst halt am beweglichsten.
Genau.
Und du kannst immer wieder mit dem arbeiten, was ja an eurem Ansatz eben auch so kreativ ist, dass man sagt, was ist jetzt gerade das Problem? Ne?
Genau, was kann ich in 2 Wochen machen, um das Problem kleiner werden zu lassen? Und wenn ich danach merke, ich brauche nochmal 2 Wochen, ist okay. Also die WIMAP ist 12 Jahre alt und wir haben immer noch Ideen. Aber wir wären nie auf die Straße gegangen mit irgendeinem Produkt, weil es uns immer nie gut genug war.
Und hast du das Gefühl, dass sozusagen dieser Ansatz dich vielleicht auch schützt vor dem, was man ja jetzt irgendwie als Activist-Burnout eben bezeichnet? Also, dass dich das schützt, dass du gelernt hast, immer in so kleinen, überschaubaren Zeiträumen zu denken?
Ja, also, was ich gelernt habe, ist, wie nennt man das? Es geht nicht darum, eine Checkliste abzuarbeiten oder eine To-Do-Liste, sondern die To-Do-Liste muss einfach so ein Fluss sein. Du kannst Aufgaben abhaken und es kommen neue Aufgaben nach.
Ja.
Das ist einfach wie so ein Wasserhahn. Ja? Und du musst halt einfach nur sorgen, dass es nicht verstopft. Und wir hecheln manchmal zu oft so diesen, oh, ich habe alles getan hinterher.
Mhm.
Weil, nee, vielleicht geht's gar nicht darum, sondern einfach mal zu sagen, heute machst du einfach 10 E-Mails so und morgen machst du die anderen 10. Und wenn du dann gut da drin bist, dann kannst du sagen, okay, du hast jetzt 400 Mails Rückstau, das ist gerade mein Alltag. Versuch mal jeden Tag 10 Mails mehr zu machen. Damit du dann nach der Theorie in 40 Tagen eigentlich keine Rückstau mehr haben solltest.
Hast du schon einen Senderfilter? Kennst du das?
Ja, ich habe viele Filter. Ich habe sehr viele Filter. Ich habe Wiedervorlagen und so weiter und so fort.
Weil ich habe mein Mailaufkommen tatsächlich total reduziert.
Ja.
Ich habe ja jetzt eben eine Assistentin, das habe ich dir erzählt, eine Käthe. Und die bezahle ich aber eben stundenweise. Also ich bin wahnsinnig froh darüber. Aber seit ich das mache und kein Management mehr habe, was einfach so prozentual beteiligt ist, sehe ich plötzlich, dass ich für die Zeit, in der die meine E-Mails beantwortet, ja stundenweise bezahle. Und dann habe ich gesehen, ah, okay, wie wäre das denn aber, wenn ich einfach weniger Mails bekommen würde? Weil ich bezahle sie im Prinzip dafür, dass sie Sachen absagt, zu denen ich noch nie gesagt habe, dass ich sie eventuell machen würde. So, ne?
Ja.
Und jetzt habe ich einen Senderfilter, das heißt, Leute, die mir Anfragen schicken, müssen halt so einen kleinen Text durchlesen, der auch sehr nett ist, aber da stehen halt all die Sachen drin, die ich eh nicht mache.
Ja, so. Genau, das ist bei mir ähnlich.
Mhm.
Da mache ich dann auch sowas wie, also ich frage auch zum Beispiel, zu wann die Mail eine Antwort erfordert. Sofort, in 7 Tagen oder irgendwann.
Sehr gut, ja.
Und viele Leute sagen irgendwann, es reicht, wenn du es gelesen hast.
Ja.
Und das ist auch so befreiend, das zu wissen.
Toll, ja.
Und diese Mails, die da reingehen, die liest auch eine Assistenz auf meiner Seite. Mhm. Und dann besprechen wir einmal die Woche die Dinge, die anfallen und können dann gemeinsam auch bewerten. Weil ich merke zum Beispiel, dass ich gar nicht so gut da drin bin, abzusagen. Mhm. Ich sage tendenziell eher zu.
Ich auch.
Man muss seine Schwächen auch kennen. Ich kann auch nicht über Geld reden.
Ja.
Aber ich kann gut über Geld für andere reden.
Ich könnte auch gut Sachen für andere Leute absagen. Genau. Ich weiß bei anderen Leuten auch immer, was sie alles nicht machen sollten.
Genau. Ja, aber man weiß es selten für sich selbst. Und das zu erkennen, ist, glaube ich, ein großer Schritt. Mhm. Und man kann ganz viel mit Tools lösen. Also wir haben uns ja schon darüber ausgetauscht. Calendly benutze ich jetzt seit 2 Jahren. Das hat mir sehr geholfen.
Ich seit 2 Wochen, quasi für die HörerInnen, ich seit 2 Wochen, weil Raul es mir empfohlen hat.
Und Calendly ist wirklich toll, weil da kann man einfach auch seinen Kalender strukturieren und sagen, es gibt grundsätzlich 2 Slots, zum Beispiel ist es bei mir so, 2 Slots am Tag, wo man Termine mit mir machen kann. 1/2 Stunde, optional 90 Minuten, je nach Thema. Und dann sorgt der Kalender dafür, dass der Kalender irgendwann voll ist. Und wenn er voll ist, kommen halt die Leute, die dann fragen, erst in den März oder im Juli, je nachdem, dran. Und das ist dann für viele frustrierend. Aber es sorgt ein bisschen dafür, dass ich nicht mehr so viele Überstunden mache. Ich mache den Newsletter zum Thema Inklusion. Und der ist aus irgendeinem unerfindlichen Grund dienstags erschienen. Was bedeutet, dass ich das Wochenende da saß und den Newsletter vorbereitet habe. Und dann habe ich gesagt, was ist denn, wenn der Donnerstag erscheint? Das tut ja wahrscheinlich niemandem weh.
Ja.
Und jetzt habe ich Wochenenden tendenziell mehr frei.
Ja, schlau.
So, kleine Dinge.
Wie machst du das denn überhaupt? Aber ich habe jetzt gerade bei Instagram einen Post von dir gesehen, der lag schon so ein bisschen zurück, wo du geschrieben hast, sorry Leute, ich kann nicht alles teilen.
Ja.
So, ne? Und das habe ich auch gedacht, ich hab's so gefühlt. Ich dachte, ja, genau. Und bei dir muss das ja noch viel, viel zugespitzter sein als jetzt bei mir zum Beispiel. Aber ich kriege natürlich auch unheimlich viele Anfragen, was ich alles irgendwie teilen und weiß ich nicht, kuratieren und sonst wie irgendwie mich beschäftigen soll.
Ja, das ist wirklich schwierig.
Das ist also ein ganz schwieriges Thema, ne? Wie man nicht, wie man es schafft, im Fahrersitz zu bleiben und nicht so reaktiv zu werden.
Genau.
Ne?
Also wir besprechen es tatsächlich dann bei uns im Team, also meine Kollegin und ich, gucken wir uns das nochmal genauer an oder sagen wir höflich ab. Oder ignorieren es einfach. So ehrlich muss ich auch sein. Ich kann auch nicht alles antworten. Vielmehr regt mich auf, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn so diese Funkkanäle einem dann eine Mail schreiben, ey, wir haben gerade ein Video produziert, möchtest du es nicht in deiner Community teilen? Und das habe ich ein paar Mal gemacht.
Ja.
Und dann irgendwann hat es aber so hart überhand genommen, dass ich dann einen Post an Funk geschrieben habe, also auf meinem Kanal, wo ich gesagt habe, ey, sorry Leute, aber Aktivistinnen sind auch nicht eure Linkschleudern. So, nur weil ihr jetzt eine Idee hattet in eurer privilegierten Redaktion, ihr macht jetzt mal was zum Thema Behinderung, dürft ihr nicht die Menschen mit Behinderung jetzt instrumentalisieren, um euch Reichweite zu verschaffen. Sondern ihr könnt ja auch mal die Menschen mit Behinderung vorher fragen, welche Themen sollen wir denn mal machen? Oder hört uns doch zu, wenn wir euch Themen
vorschlagen. Als Experten eben, ne?
Aber nicht immer nur dann, wenn ihr gerade Lust habt.
Ich meine, bei mir ist das manchmal noch natürlich was anderes, weil ich das Gefühl habe, dass, was mir aber überhaupt nicht gefällt, dass mein Aktivismus zu einem großen Teil daraus besteht. Ne? Also, dass ich irgendwie sozusagen meine Reichweite zur Verfügung stelle. Das ist ja oft bei Leuten so, die mit irgendwas ganz anderem diese Reichweite irgendwie erstmal erzeugt haben, ist, dass ich manchmal denke, eben befriedigender für mich und für mein eigenes Herz wäre es wahrscheinlich, wie du sagst, irgendwas zu machen, wo ich so eine ganz direkte Rückmeldung habe. Ne? Ein Projekt zu finden, wo ich sage, ich möchte jetzt mal dafür sorgen, dass in Kreuzberg XY passiert. So, ne? Und stattdessen bin ich halt, was bestimmt auch irgendwie nützlich ist, aber es ist sehr viel indirekter. Sozusagen so eine Art Verstärker für Leute, die ganz tolle Sachen machen und habe eben dieses Problem mit der Reaktivität, dass ich dann aussuchen muss irgendwie, was, ich finde so viele Sachen toll, ne, ich finde so viele Sachen wichtig und dann zu entscheiden, habe ich da in irgendeiner Form eine Expertise, also das mache ich inzwischen, dass ich sage, ich interagiere sozusagen nicht mehr mit allen Themen, die ich in irgendeiner Form wichtig finde, sondern die ich wichtig finde und wo ich das Gefühl habe, ich habe wenigstens irgendwie ein Mindestmaß an Expertise und könnte ein zweistündiges Gespräch dazu führen, wo ich irgendwas Wertvolles beizutragen habe.
Voll.
So, ne? Aber es ist, hat lange gedauert.
Was sind denn deine Themen dann?
Das sind immer noch zu viele.
Musik?
Eben nicht, weißt du? Das ist zum Beispiel erstaunlich. Manchmal sind das, also ich habe jetzt durch dieses Buch, was ich geschrieben habe, natürlich viele Anfragen bekommen, wo es dann immer so um die Politik des Musikbusiness irgendwie ging.
Ja.
Und das zum Beispiel, natürlich finde ich das wichtig, aber es ist eigentlich mir im Moment nicht besonders nah am Herzen oder so. Es ist, also ich habe viele Freunde, die das direkt betrifft. Und aber wenn ich ehrlich bin, ist es für mich nicht das allernächste Thema. Und das sind dann einfach so Sachen, wo ich eben seit, weiß ich nicht, 10 Jahren so ein Hobbyinteresse dran habe. Stadtentwicklung. Wow. Oder Bildungspolitik. Oder, also die mir unheimlich Spaß machen. Weißt du, wo ich stundenlang irgendwelche Dokus gucke über Städtebegrünung.
Pariser oder, Fahrradstadt.
Ja, sowas, ne? Ja, ja. Also mich das einfach total interessiert. Und ich, auf der anderen Seite, ja, Bildungspolitik ist was, wo ich mich
gezwungenermaßen
mit auseinandersetzen muss, aber auch viel Leidenschaft dafür habe und viel sehr entflammt sein kann für die positiven Visionen, die es gibt, aber dann auch sehr frustriert sein kann.
Super.
Von den Realitäten.
Das finde ich halt super spannendes Thema. Bildung.
Total.
Hast du dich mal, das hat eine Perspektive ganz stark bei mir geändert. Da habe ich mich mit Tanja Häusler von der Republika und Pincon drüber unterhalten. Und die hat einen sehr klugen Satz gesagt. Sie hat gesagt, dass das Tragische an Bildungspolitik ja ist, dass wir alle froh sind, nicht mehr in der Schule zu sein.
Ja.
Und dass es eigentlich niemanden wirklich gibt, außer LehrerInnen und Eltern, die gerade ihre Kinder in der Schule haben, die für gute Bildung kämpfen. Und das ist
ernsthaft, tragisch. Also um ganz ehrlich zu sein, ich habe da gerade drüber nachgedacht, weil ich eben immer überlege, ob ich sozusagen meinen eigenen Aktivismus noch bündeln kann und irgendwie effektiver auf irgendwas richten. So, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, Bildung ist schon, wenn ich ehrlich bin, das, wo ich am meisten und am, sagen wir mal, emotionalsten drüber rede und debattiere und so.
Voll.
Und dann habe ich aber ganz ehrlich hingeguckt und habe gedacht, was ist denn, wenn meine Kinder aus der Schule raus sind?
Genau.
Hält es dann? Und ich weiß es nicht genau. Also ich fand das Thema tatsächlich auch schon spannend, bevor ich selber Schulkinder hatte. Aber trotzdem weiß ich nicht, weißt du, ob ich, wenn meine
Wie lange
Kinder...
Wie gehen die noch zur Schule?
Ich habe Teenager. So ewig ist das nicht mehr. Wo ich dann denke, ob ich dann Lust habe, mich... Weil manchmal habe ich so Impulse, weiß ich. Und wenn es nur... aber ich weiß auch zu viel darüber, als dass ich mich da so Illusionen hingeben könnte, dass man sich irgendeinen kleinen Teilbereich rausnimmt und dann hat man eine Chance, irgendwas zu bewegen.
Es gibt großartige Konzepte.
Und es gibt so tolle Sachen.
Ja.
Es gibt so tolle Sachen, die mich total begeistern.
Kennst du das finnische oder dänische Modell, wo man eher Phänomene unterrichtet als Fächer?
Ach, großartig, das klingt toll.
Also es gibt dann das Phänomen Wald. Oder Phänomen Europa. Und dann können die Kinder, je nach Neigung, quasi sagen, okay, wenn das Thema Europa ist, dann lerne ich eine Sprache oder gucke ich mir Geschichte oder Geografie an und kann dann quasi neigungsgeleitet mich dem Phänomen Europa nähern.
Ja, und Neigung ist ja irgendwie, kannst du in Deutschland gleich knicken.
Genau.
Das ist halt das Frustrierende, weil klar wäre das total schön.
Und da schließt sich vielleicht auch so ein bisschen der Kreis zum Aktivismus. Die Frage, die sich viele Aktivistinnen ja stellen, ist ja die Frage der Selbstwirksamkeit.
Genau. Ne?
Also das, was ich tue, bringt das überhaupt was? Und dann setzt sich da so ein Christian Lindner oder Friedrich Merz zu Markus Lanz und sagt dann, Klimaschutz sollte man den Profis überlassen, zu Luisa Neubauer. Und du denkst einfach nur so, Alter, was ist denn los mit dir? Du hattest doch deine Chance, was hast du denn nicht gemacht? Und dann ist es einfach nur klug und mega kreativ, wenn dann Fridays for Future sagt, okay, dann holen wir jetzt die Profis. Ja. Und das ist dann halt Wissenschaftler, also nicht PolitikerInnen scheinbar, dann musst du halt WissenschaftlerInnen einladen, Maya Göppel und meinetwegen auch Eckart von Hirschhausen. Ja. Und holst du da alle dazu Und dann sagen die, okay, hier sind jetzt die Profis, was machen wir denn jetzt? Genau. Das ist super kreativ.
Ja, also, super kreativ, super clever.
Super clever gemacht und jetzt stehen die Leute echt ziemlich nackt da.
Mhm.
Und trotzdem bringt es wenig, scheinbar. Mhm. Und dieses Activist Burnout, was viele Aktivistinnen erleben, rührt daher, dass die Rettung der Welt ein so großes Ziel ist.
Und so wenig
messbar.
Absehbar auch, ne?
Und genau, und auch nicht messbar. Und bei dieser Selbstwirksamkeit, und deswegen komme ich dann zum Thema Bildung nochmal drauf, Selbstwirksamkeit kann man, glaube ich, unterrichten. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass, ich weiß gar nicht, ob ich die richtigen Worte dafür finde, aber Kinder merken ja sehr schnell, oder Teenager merken sehr schnell, wenn das, was sie tun, nichts bringt.
Ja.
Und
dann verlernen sie auch, dann genau. Verlernen sie natürlich sehr gründlich und sehr schnell,
genau,
das überhaupt zu versuchen.
Ja, genau das.
Mhm.
Und dann irgendwelche komischen Jugendparlamente oder Wahlen ab 14 mal ausprobieren, wie es ist zu wählen. Mhm. Und du weißt genau, es ändert nichts. Da natürlich ist dann die Motivation auch bei null. Design Thinking hat aber, glaube ich, die Möglichkeit, wenn man das in der Schule machen würde, als Fach, als Unterrichtsmethode, als Methode, um, keine Ahnung, einen komplexen Sachverhalt runterzubrechen auf ein kleines Thema, das wir vielleicht lösen könnten, einfach auch das Gefühl der Selbstwirksamkeit wieder kann es unterrichtbar machen und fühlbar machen.
Ja, und da gibt's wieder so eine Parallele, finde ich, allgemein zu kreativem Denken. Ich glaube, das ist ein menschliches Bedürfnis, seine Umwelt zu gestalten und eben Selbstwirksamkeit zu erfahren. Und wenn einem das ausgetrieben wird, in der Schule oder es nicht gefördert oder beim Prinzip ausgetrieben wird, muss man sagen, ne? Also wenn die Schüler nach 2 Jahren Klassensprecher sein, irgendwie merken, dass sie es noch nicht mal geschafft haben, irgendwie 2 Klorollen mehr zu erwirken für den einen Flur in ihrem Gebäude, dann kann einem das schon ordentlich den Spaß verderben.
Ich hatte eine Mitbewohnerin, die gerade ihr Referendariat gemacht hat, zur Lehrerin.
Mhm.
Und die erzählte original die gleichen Geschichten, wie uns die Lehrer immer erzählt haben, dass es Probleme mit dem Kopiergeld gibt.
Ja.
Und du denkst so, Alter, das Problem habt ihr immer noch nicht gelöst.
Ja, wie demütigend das ist, zu versuchen, 2 Kopien zu machen in der Schule.
Warum haben LehrerInnen keine Beinfreiheit, Dinge mal anders zu machen, zu entscheiden, ich mache jetzt eine Kopie davon?
Ja, das ist nämlich die Beinfreiheit. Da wird es ja nicht nur den Schülern ausgetrieben, diese Selbstwirksamkeit, sondern das fängt ja bei den LehrerInnen an.
Total.
Dass die noch so tolle Ideen haben können, aber der Handlungsspielraum ist so eng, dass, weiß ich nicht, noch die motivierteste Lehrkraft eben nach, weiß ich nicht, 2 Jahren?
Total.
Da.
Desillusioniert am Ende.
Absolut.
Ja.
Ja.
Da liegt ein Gespräch mit Bob Blume, der Netzlehrer.
Ich auch.
Ja, super.
Ich war in der Sendung.
Ja, toll.
Mhm, ja.
Und der hat gesagt, ja, okay, jetzt verbieten wir hier alle irgendwie ChatGPT und OpenAI in der Schule.
Mhm.
Aber du kannst ja vielleicht auch im Unterricht nutzen und dann irgendwie auch mit den Kindern darüber reden, was da gerade auf uns zukommt.
Mhm.
Das wird vielleicht einen großen, großen Impact haben auf
ihre Zukunft.
Auf unsere Zukunft.
Und
wenn du das jetzt verbietest, ist vielleicht nicht der cleverere Weg, um das zu machen.
Aber ich meine, ja, das fängt ja ganz früh an, indem du sozusagen den Kindern eigentlich die Demokratie aberziehst. Ich weiß nicht, ich habe ein Beispiel von einem befreundeten Teenagerkind, wo sie die Klasse haben abstimmen lassen, wo sie auf Klassenfahrt hinwollen. So, ne? Also sie haben eine Abstimmung gemacht und die Kinder haben sich also es gab irgendwie so eine Landvariante, das waren aber Teenager, so, ne? Es gab irgendwie so eine hübsche, lauschige Landpartie und es gab halt irgend so eine Städtereise. So, und die Kinder haben natürlich die Jugendlichen haben natürlich für die Städtereise abgestimmt. Und in dem dazugehörigen Elternabend wurde dann aber dieses Votum von den Kindern
überschrieben, quasi.
Beinahe. Jemand hat sich dann dagegen ausgesprochen. Aber beinahe. Also es war einfach so selbstverständlich, dass man das nicht berücksichtigen muss.
Ja, dass die Eltern dann alle angefangen haben zu diskutieren, ob es nicht aber trotzdem irgendwie wichtiger wäre, dass die Kinder, dass diese Stadtkinder endlich mal in die Natur kommen und irgendwie die gleiche lahme Landpartie mit Marshmallows rösten machen, wie sie das übrigens seit der Grundschule machen.
Ja.
Und aber überhaupt niemand, außer jemand, darüber nachgedacht hat, dass das Allerwichtigste vielleicht ist, dass man den Kindern zeigt, dass sie gehört werden. Dass man die doch nicht abstimmen lassen kann.
Ja.
Und es dann einfach trotzdem anders.
Ja, aber so scheint es ja zu laufen anscheinend in unserer Welt. Die Design Thinking Methode ist deswegen, glaube ich, in der Schule aber auch gut, weil sie das Gegenteil von dem ist, was momentan in der Schule ja passiert, nämlich du darfst keine Fehler machen.
Ja, genau.
Gute Noten, mach bloß keine Fehler, fall bloß nicht auf.
Und wenn du Fehler gemacht hast, dann kriegst du noch nicht mal die Gelegenheit, sie zu reparieren.
Genau.
Oder ne, irgendwie sozusagen es nochmal zu machen und ein Erfolgserlebnis, sondern alles galoppiert irgendwie so weiter.
Genau.
Genau.
Und im Design Thinking musst du Fehler machen. Und je früher und je mehr Fehler du machst, desto besser, weil du dann lernst, was nicht funktioniert hat.
Also ich weiß, dass es da ganze Bücher zu gibt, zu Design Thinking, aber kannst du noch mal ganz kurz sozusagen den Ablauf skizzieren?
Also es gibt ja so, genau, es gibt verschiedene Phasen im Design Thinking, die je nachdem, wie lange du dein Projekt definierst, hast du jetzt gesagt, machst du einen Tag lang oder drei Monate lang, kannst du dir verschiedene Zeit nehmen. Du fängst erstmal an mit der Observation, also dass du quasi erstmal versuchst, ein sogenanntes komplexes Problem zu beobachten. Also erstmal verstehen, was ist das Problem. Und was könnten wir nehmen als Beispiel? Wir haben damals als Beispiel genommen, ein Kinderbuchladen soll umgebaut werden und wie könnte es für Kinder gerecht sein? Ziemlich konkret. Und dann haben wir erstmal geguckt, okay, wie sehen die Kinderbuchläden überhaupt aus? Ne, und was funktioniert nicht? Wir haben die Leute entschieden, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Und dann macht es Sinn, mit Kindern zu reden, was Kinder in Kinderbücherläden toll finden und was sie doof finden.
Das wäre die zweite Stufe. Sozusagen schon.
Und aus diesen Gesprächen und Beobachtungen heraus versuchst du dann Lösungen zu entwickeln, Ideen erstmal zu machen. Die verdichtest du dann vielleicht auf drei Ideen, die du dann umsetzen willst. Dann baust du einen Prototypen und den testest du wieder mit den Kindern, die du interviewt hast. Und sammelst dir ein Feedback ein und dann kannst du von vorne loslegen. Wieder beobachten, warum hat es nicht funktioniert und so weiter und so fort. Und bei diesem Kinderbuchladen, den wir wirklich dann auch ja zumindest Prototypen gebaut haben davon, fand ich es interessant, dass ich bin ja ein kleiner Mensch, das heißt, ich habe ungefähr die Augenhöhe eines Kindes. Und ich konnte super viel nachvollziehen, was die Kinder gesagt haben. Aber meine Kolleginnen, die normal groß sind, die konnten es nicht nachvollziehen, ohne weiteres.
Eigentlich müsste man, wenn man da so eine Gruppe ist, die sich darum kümmert, müsste man eigentlich alle auf Knien da durchschicken.
Genau. Ja. Eigentlich ja. Und dann war es total logisch. Also Bücherregale sind ja in der Regel hoch, ne, dass du Bücher für kleine Kinder unten hinstellst. Und je größer du wirst, desto eher kommst du an die anderen Bücherregale ran. Und dann kannst du eine Leiter machen und auf jeder Sprosse ist eine Zahl oder ein Tier oder was auch immer. Und dann kannst du anhand der Zahl oder des Bildes erkennen, ob das deine Sprosse ist oder nicht.
Cool.
Ne? Oder dann Kinder wollen ja auch mal Kasse machen und auch mal bezahlen. Und dann, warum ist eigentlich die Theke so hoch in jedem Kinderbuchladen?
Stimmt.
Und dann hatten wir die Idee, das kam
auch super. Übrigens wieder, kleine Fußnote, Selbstwirksamkeit.
Ja.
Weißt du, die man im Kinderalter sozusagen gleich aberzogen kriegt oder nicht gezeigt kriegt, dass man derjenige sein könnte, der das Buch, was er sich ausgesucht hat.
Und du könntest ja so ein Spiel machen mit deinem Kind und sagst, okay, hast du 20 Euro, fühl dich frei. In diesem Kinderbuchladen kannst du das mitnehmen, was du haben willst. Und dann bezahlst du auch selbst. Und dann lernst du Wechselgeld und keine Ahnung was.
Toll.
Wäre doch witzig. Und dann hatten wir die Idee, weil Kinder ganz oft gesagt haben, ich bin genervt, dass Mama oder Papa immer los wollen.
Ungeduldig sind.
Ungeduldig werden. Ne? Mhm. Dann haben wir einen Elternparkplatz eingeführt, wo Kinder ihre Eltern parken können. Die bekommen dann da Kaffee und keine Ahnung was, aber damit die Eltern auch mal chillen und die Kinder einfach frei haben.
Ja.
Also elternfrei.
Ja, und wiederum die Eltern müssen nicht durch die Gänge sich gebeugt wiederum irgendwie durchquälen und stundenlang mitgucken. Genau. Ist doch
schön. Und also ich kam da jetzt drauf, weil dieses am Anfang denkst du, das ist doch viel zu buchhalterisch, wenn du einen Buchladen neu designen willst. Du überlegst dann, okay, wie kriegst du möglichst viele Bücher in diesen Laden rein? Aber vielleicht geht es auch einfach um diese um den Spaß, um die Freude und die Kinder wollen wiederkommen. Mhm. Vielleicht sind es auch Werte, die man beim Gestalten von eines Kinderbuchladens vertreten kann. Und das lernst du nicht durch Theorie, sondern einfach durch Ausprobieren. Und so viele Ideen auch haben gar nicht funktioniert mit Kindern, obwohl wir so Feuer und Flamme waren. Ne? Und wenn du die ganze Zeit immer beigebracht bekommst, ist der erste Schuss muss immer sitzen.
Totaler Quatsch.
Funktioniert überhaupt
nicht. Es ist eine super Einstellung zu sagen, der erste Schuss soll bitte
und
ins eigene Knie.
Und wir werden ja früh genug gezwungen, keine Fehler zu machen. Natürlich, wenn wir Kinder haben, Verantwortung übernehmen. Klar, schneiden wir die Kinder an, weil den Fehler, Kinder nicht anzuschneiden, ist doof.
Den haben aber auch schon ein paar andere Leute gemacht, weißt du?
Klar.
Also man muss ja nicht die gleichen Fehler wieder machen.
Genau.
Ja.
Und dieses sich ausprobieren dürfen und auch scheitern dürfen und dafür nicht verurteilt zu werden, das ist, glaube ich, das, was Kinder auch selbstbewusst macht.
Aber das ist ja ein total interessanter Punkt. Sich ausprobieren und Fehler machen dürfen, ist ja was unter Aktivistinnen, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema
total.
Ist. Ne? Also weil das da ja unheimlich schnell bestraft wird, wenn du dich verrechnest oder unkluge Entscheidungen oder Äußerungen oder so von dir gibst. Ist auch ein interessanter Gedanke, finde ich, was das mit der Kreativität macht, ne, die du brauchst, unter Aktivisten, Aktivistinnen, dass du dich eigentlich traust, unheimlich viel Zeug zu machen, was wahrscheinlich irgendwie zum Scheitern verurteilt ist. Und das Scheitern aber so wahnsinnig wehtut und einem so unheimlich schwer gemacht wird.
Genau, und es gibt relativ wenig Raum für Verzeihen oder
Humor.
Humor, genau. Also ich frage mich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auf Instagram oder Twitter, da kannst du ja nicht verstecken, wem du folgst.
Ja.
Und es passiert regelmäßig, dass irgendjemand kommt, der sagt, Raul, du folgst dem und dem, ich hab dir mal hier einen Beweis geschickt, dass er oder sie da sich problematisch geäußert hat, warum folgst du dem noch?
Oh Gott.
Und dann denke ich so, weil ich jemandem folge, heißt nicht, dass ich dein absoluter bester Freund und Fan bin.
Ja.
Aber wenn ich ihm nicht folge, klar kann ich das jetzt tun, tut mir nicht weh, aber das löst ja das Problem nicht.
Absolut. Du kriegst zum Beispiel dann ja noch mit, was die Person im weiteren Verlauf zum Beispiel noch so von sich gibt.
Und man kann ja Gegenrede machen und so, wenn man das mitbekommt, mache ich auch manchmal.
Ja.
Aber ich bin auch nicht dafür da, das Internet aufzuräumen.
Also eben diese riesigen Ansprüche, die natürlich auf jedem irgendwie lasten. Aber wenn du gesagt hast, wenn du dich irgendwann in deinem Leben dazu bekannt hast, dich irgendwie in der Welt nützlich machen zu wollen, dann wird dieser Blick noch gnadenloser, ne? Und dieser Perfektionsanspruch. Und ich kann mir das nur vorstellen, wie das eben bei dir ist, der du das wirklich ausschließlich machst. Ich find's bei mir schon manchmal krass, ne? Dass ich das Gefühl habe, immer wenn man irgendwas Gutes will, kommt jemand und sagt, man soll noch was Besseres wollen. Und warum man, wenn man dieses will, nicht auch noch jenes möchte?
Und natürlich mache ich Fehler. Wir machen ja alle Fehler. Ne?
Genau, aber das gehört ja im Design Thinking.
Genau.
Ansatz gehört das ja absolut essentiell dazu, dass man eben Fehler machen darf.
Ja.
Und dann sich entschuldigen darf und sagen darf, das war eine scheiß Idee.
Genau.
Ja.
Und also ich würde mal deine Meinung interessieren zu einer Beobachtung, die ich ja seit ein paar Jahren gemacht habe. Ich tue mich schwer, die Worte dafür zu wählen, weil ich sie eigentlich vermeiden möchte. Sowas wie Cancel Culture, Woke Culture und so, darum geht's mir gar nicht. Sondern ich glaube, dahinter steckt ein Thema, das auch wieder Selbstwirksamkeit ist. Nämlich wenn, nehmen wir mal die Links-Rechts-Spalterei in unserer Gesellschaft.
Ja.
So, und dann gibt es also Leute, die sagen, wie formuliere ich das? Das und das darf man nicht mehr sagen, weil das ist rechts. Ja? verstehe ich. Mhm. Und dann sagt man es nicht mehr und dann hält man sich dran. Und dann sagst du aber irgendwas anderes, das vielleicht auch nicht richtig ist. Mhm. Und was dann passiert ist, dass dann in deiner Community, in der linken Community, du so niedergebrüllt wirst, dass du dann eigentlich zwar dich entschuldigen kannst, aber das schon oft nicht mehr reicht, dich zu entschuldigen. Und auch zu sagen, ja, lessons learned und ja, ich gehe jetzt mal 4 Wochen offline, keine Ahnung, was machen auch einige, die dann sagen, ich komme wieder, wenn ich gelernt habe und dann lernen sie und das schützt sie aber nicht davor, wieder einen anderen Fehler zu machen. Mhm. Und ich glaube, wir tun uns insgesamt keinen Gefallen in der Szene, weil der wahre Feind eigentlich rechts ist.
Ja, klar.
Und wenn wir uns intern so die Augen auskratzen, dann glaube ich, ist es deswegen eine Frage von Selbstwirksamkeit, weil die Person, die dich niederbrüllt,
fühlt sich wirksam.
Fühlt sich wirksam.
Fühlt sich vielleicht auch genug wirksam, als dass sie nicht irgendwas selber machen müsste. Also ja, so, ne?
Und du irgendwas hast halt jemanden zum Schweigen gebracht oder zum Entschuldigen gebracht oder was auch immer. Mhm. Aber die Aufgabe war eigentlich, die Rechten dazu zu bringen, sich zu verändern.
Ja. Ich weiß nicht, also für mich ist das auch ein total aufgeladenes Thema, weil ich auch in meinem allerengsten Kreis da sehr wilde Diskussionen immer mal drüber habe, weil ich ganz so in meinem engsten Kreis Leute habe, die woke schon fast so als Schimpfwort benutzen und da habe ich dann wiederum totale Probleme mit. Ja. Und ich habe da eigentlich sozusagen viel Geduld für. So, ne? Und ich denke auch, gesellschaftliche Umwälzungen müssen nicht immer für alle total angenehm sein und total höflich sein. Und aber natürlich gibt es immer diese Momente, wo Sachen ja auf so eine kontraproduktive Art und Weise eng werden. Ne? Und das ist natürlich, wo es keine Großzügigkeit mehr gibt, wo es keine innere Flexibilität mehr gibt. Im Prinzip ist das ja auch ein Kontaktabbruch. So, ne?
Total.
Dass du einfach, und zum Beispiel Ali Can, ne, den ihr in eurem Buch auch drin habt, der geht ja total in die andere Richtung. Der geht ja in Richtung Kontaktaufnahme mit Pegida-Leuten, Kontaktaufnahme mit Leuten, die ihm gefährlich werden könnten, ne, die einfach wirklich gegen ihn sind, aus Gruppenzugehörigkeits Gründen. Das ist absolut mehr mein Ansatz, das finde ich toll. So, ne? Und der Kontaktabbruch, denke ich, ist immer total schade, weil du halt Entwicklungen verunmöglichst, so?
Total.
Auf der anderen Seite finde ich es trotzdem manchmal schwierig, wenn Leute dann sagen, oder ich reagiere sehr fein auf diesen Unterton. Eigentlich sagen die Leute das nie. Ja, aber der Unterton ist so ein bisschen, diese woke Bubble ist so streng und so humorlos und so weiter. Und da denke ich dann wieder, oh, da steckt so vieles drin, dass du Leuten, die viel betroffener sind, zum Beispiel von einem Thema, als du es bist, irgendwie sagst, wie sie, in welchem Tonfall sie das machen sollen, wie sie immer freundlich und konstruktiv bleiben sollen. Das finde ich auch schwierig. Aber trotzdem, also ich finde auch das ist lustig, auch Tone Policing, ne? Ist ja so ein Begriff, der unheimlich als Waffe benutzt wird inzwischen, wo ich manchmal denke, aber es ist dann auch wiederum nicht alles Tonpolicing, wenn jemand sagt, du sollst irgendwie deine Gegenüber wie Menschen behandeln.
Ja, das so, überhaupt nicht, ja. Ne? Was du nicht willst, dass man dir tut, das tut auch keinem anderen zu.
Genau,
das ist ein einfacher Spruch.
Genau, es gibt schon unter all dem auch noch einfach irgendwie menschlich-ethische Haltungen, die ich begrüßenswerter finde als andere. Aber es ist ein krasses Thema, weil ich zum Beispiel, ich hatte jetzt ein Interview zu meinem Buch. So, und ich finde mein Buch ist irgendwie nicht besonders, also sehr persönlich und es kommen schon viele Themen drin vor, die zum Beispiel ja eine feministische Sicht von bestimmten Mechanismen im Musikbusiness oder überhaupt in der Arbeitswelt beleuchten und so. Aber es ist kein besonders irgendwie auf Krawall gebürstetes Buch. So. Und dann hatte ich ein Interview ganz am Anfang von sozusagen dieser Interviewphase, wo mein Gegenüber die ganze Zeit mich gefragt hat, so Sachen wie, na und, hast du jetzt auch manchmal Angst, so gecancelt zu werden? Weißt du, wo ich dann...
Einfach nur, weil du ein Buch geschrieben hast.
Wo ich so dachte, wofür denn? Also, und da habe ich dann gemerkt, dass das gerade als Thema einfach so heiß war. Oh, die wollten halt, dass ich dazu irgendwas sage, aber es gab überhaupt keinen Grund. Ich hatte mich überhaupt nicht zu dem Thema gemeldet. So, ne? Und also ich fand das total unangenehm. Und also, irgendwie, ich bin auch nach Hause gegangen mit dem Gefühl, dass ich dachte, naja, also bisher hatte ich keine Angst, weil ich da auch so eine relativ entspannte Haltung habe. Nicht, dass ich denke, ich kann keine Fehler machen. Nicht, dass ich nicht auch denke, ich bin alt und weiß und habe ordentlich zu lernen und so. Aber ich bin schon eher ein bedachter Typ und ich habe jetzt nicht die Neigung dazu, dauernd irgendwelchen Quatsch irgendwo hinzulabern. So. Das heißt, ich fühle mich einigermaßen entspannt und wenn dann doch irgendwas, ich irgendwo falsch liege und irgendwas sage, was zum Beispiel Leute verletzt, dann bin ich da relativ entspannt, dass ich denke, das könnte ich dann auch, das würde mir wehtun. Aber ja, dann entschuldigt man sich halt und lernt was dazu und arbeitet damit. So, aber dass jemand das in einem Interview zu einem ultra persönlichen Buch, wo ich mich total nackig mache und sowieso nach außen trete, mit so einem Gefühl von totaler Verwundbarkeit. Das Interview beginnt mit, hey, glaubst du nicht auch, dass du jetzt demnächst irgendwie mal gecancelt wirst? Und ich dachte, wozu denn? Also worüber? Dass ich eine Frau bin, die irgendwas sagt?
Oh so. Mann, oh Mann. Aber das ist halt, ich glaube, dein Umgang damit ist so unglaublich gut und vielleicht auch heilsam für unsere Gesellschaft, wenn wir es mehr machen würden. Weil,
naja, ich bin noch nicht in die Situation gekommen.
Ne? Nee, aber sozusagen so auch verzeihen können und auch Kritik annehmen können und so. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Wort behindert, dass viele Leute nicht mehr sagen, weil sie glauben, das ist ein Schimpfwort. Mhm. Ne? Und ich rede dann mit Jugendlichen über das Wort und bin jetzt auch nicht in der Position, wenn ich mit Jugendlichen rede, wo ich sage, ich verbiete dir jetzt das Wort behindert zu sagen.
Ja.
Weil erstmal ist es eine Tatsachenbeschreibung.
Ja. Und also außer wenn sie es, wie sie es ja häufig machen, für was anderes benutzt, weißt du?
Dann sagen die halt irgendwas anderes, ne? Also, und wir müssen noch viel mehr anerkennen, dass Jugendliche so eine Art Jugendsprache brauchen, die sich abgrenzt von den Erwachsenen und
die auch nicht total clean und überlegt und reif sein darf, per Definition.
Und, genau, ne? Und wir haben auf dem Schulhof früher auch das Wort schwul negativ gebraucht und so. Und jetzt sagen sie vielleicht behindert und vielleicht auch nicht. Und ich sage dann immer zu den Jugendlichen, es ist mir scheißegal, was du auf dem Schulhof zu deinen Kumpels sagst. Ich will einfach nur, dass du weißt, dass es Situationen geben kann, wo das jemanden verletzt. So, genau. Und jetzt weißt du das und jetzt mach was damit, so wie du gerade gesagt hast. Lerne damit umzugehen. Ich werde dich dafür nicht kritisieren, ich werde auch nicht hingucken.
Auch da ist es ja wieder so, dass man jemandem erlaubt, also wie gesagt, ohne daneben zu hauen, kann man irgendwie nichts lernen. Ja. So, ne? Und wenn du so vorsichtig bist. Aber es ist schwierig, weil auf der anderen Seite, ich bin ein Sprachmensch. So, ne? Und ich finde das unheimlich gut, dass jetzt also, dass zurzeit so genau hingeschaut wird auf Sprache.
Voll.
Ich finde das nicht, weil das ist ja wieder das, wenn man da mit Leuten drüber spricht, die an sich dann irgendwie woke schon beinahe so, ne, mit so einer gewissen Verächtlichkeit irgendwie benutzen oder so, dann finden die das ja an sich falsch. Und das finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Sondern ich finde das schon gut, dass die Sprache so ins Zentrum gerückt ist, weil ich einfach mich lange Jahre damit beschäftigt habe, dass Sprache... Also dass Sprache Realität schafft.
Total.
Und Welt bildet so, ne? Und deswegen finde ich das schon. Und sich immer reinzuversetzen, eben zu sagen, das kannst du noch so witzig gemeint haben. Aber wenn du nicht die Person bist, die das betrifft, und ich kenne das bei manchen Themen eben selbst, wie man so Sachen weglächelt. Oder wie ich in meiner 80er-Jahre-Kindheit, weißt du, und 90er-Jahre-Teenager-Zeit. Wie man so Misogynie weggelächelt hat und immer das Gefühl hatte, bei irgendwelchen Witzen mitlachen zu müssen, die ja im Prinzip direkt gegen einen gerichtet waren. Ne? Und man als Frau immer so irgendwie.
Ja, oder man dann auch so, ich bin eine Frau, ich kann kein Loch in die Wand bohren.
Ja, hihihi, genau.
Ja, warum eigentlich nicht so?
Ja, und ich finde das schon im Großen und Ganzen eben gut. Natürlich friert es an vielen Stellen ein und wird, ja.
Ich war jetzt zu Weihnachten, war ich mit meiner Familie im Roncalli Weihnachtszirkus. So, und ich war, keine Ahnung, 20 Jahre nicht mehr im Zirkus oder so. Ja. Und es war schon irgendwie Magie und Zauberei. Es war irgendwie schön. Und dann sagte aber irgendwie mein, der 14-jährige Sohn meines Cousins, warum haben die Frauen eigentlich alle einen Badeanzug an?
Ja, klar. Warum haben die eigentlich alle einen Badeanzug an?
Und ich fand das so krass, weil ich habe das als Kind nicht hinterfragt. Mhm. Und es hat mir natürlich jetzt beim Gucken mit 42 auch, glaube ich, auch gedacht so, also Leute, langsam ist irgendwie auch ein bisschen aus der Zeit gefallen,
ja,
dass die Frauen jetzt ihre Badeklamotten tragen müssen und die gleichen Sachen machen wie die Typen.
Hat er wirklich Badeanzug gesagt?
Ja, ja.
Das finde ich super.
Ne? Und also super sexistisch aufgeladen.
Ja, ja, klar. Wir sehen das gar nicht, weil wir irgendwie mit so Nummern-Girls auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen aufgewachsen sind.
Girl bei Formel 1. Ja,
ja, klar.
Niemand hinterfragt mich.
Ja, niemand hinterfragt.
Auf jeden Fall feiert sich der Roncalli-Zirkus dafür, dass sie keine Tiere mehr haben.
Mhm.
Und das aber auch noch gar nicht so lang.
Nö.
Mhm. Und dann denkt man auch so,
die haben diese Leute, Hologrammtiere, ne?
Ja, feiert euch doch einfach mal dafür, wenn ihr irgendwie Männer und Frauen gleich behandelt, so.
Ja.
Und nicht Frauen so als Ware, die man in Schaufenster stellt.
Ja.
Und das finde ich schon ganz schön, ich habe da Hoffnung, dass vielleicht die kommende Generation da irgendwie von selber auch nicht mehr auf die Idee kommt, das zu machen.
Was ich total spannend finde, aber, weil ich habe ja jetzt eben durch das Alter meiner Kinder natürlich gerade sehr viel spannende Einblicke in so die Welten von so ganz jungen Leuten, ist, dass ich das Gefühl habe, dass im Moment sozusagen Selbstausdruck und Freiheit so zu sein, wie man will, und die Entscheidung zu fällen, die man fällen will, so hoch ist in der Prioritätenliste, dass die zum Teil, also da gibt es so lustige Situationen, aber ich finde das super, dass, weiß ich nicht, ich habe irgendwann mal, ich schwöre, nicht besonders fies, sondern einfach nur so beobachtend, ja, bei irgendwas, was wir im Fernsehen geguckt haben, kommentiert, dass ich das schade finde, dass die Darstellerin so viel an ihrem Gesicht hat machen lassen, weil das irgendwie so eine Familienserie war, auf jeden Fall, ich schade fand, ne, weil es so eine tolle Schauspielerin war, man von ihrer Mimik nichts mehr gesehen hat. Und beide meine Kinder haben halt, wie aus der Pistole geschossen, quasi gesagt, das Bodyshaming, lass die Frau machen, was sie will. Und irgendwie, erst war ich natürlich verletzt, ne, weil ich irgendwie dachte, naja, aber okay. Und dann dachte ich, ja, ja, Mann, das ist irgendwie die logische Konsequenz. Ich meine, natürlich ist es komplexer als das, weil natürlich die Gründe für zum Beispiel Schönheits-OPs, das habe ich dann auch versucht, den Kindern zu erklären. Und das ist sehr schwer, ja, wo das dann wiederum herkommt. Und dass das eben nicht vielleicht aus meiner Sicht nur Selbstausdruck und Selbstverwirklichung also ist,
so oder so,
wie so ein Tattoo oder so ist, sondern dass da halt wiederum ganz unfreie Muster meiner Meinung nach dahinter stehen. Aber überhaupt, dass die so denken, fand ich total super.
Total.
Oder auch wenn ich irgendwie beobachte, ich mache das ganz lange nicht mehr, weil ich tatsächlich von meinen Kindern gelernt habe, aber noch vor ein paar Jahren, habe ich dann vielleicht mal kommentiert, dass irgendjemand eben sehr dünn ist, so, ne? Und dass das schade ist, dass die alle so dünn sein müssen und auch da sofort Bodyshaming, lass die Frau so aussehen, wie sie will. Es ist doch irgendwie auch geil.
Ja, genau. Ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall, ich hoffe zumindest, dass die Welt dann eine bessere wird, wenn unsere Kinder mal an der Macht sind.
Ja, das wäre schön.
Also es gibt zum Beispiel in der Behindertenbewegung, gab es sehr lange jetzt gerade die Aussage, wir sind nicht behindert, wir werden behindert.
Mhm.
Dann denke ich so, nee. Also ich bin trotzdem behindert und wenn ich Schmerzen habe, da hilft keine Rampe, die Schmerzen wegzumachen.
Mhm.
Oder kein Gesetz kann meine Schmerzen lösen. Mhm. Das heißt, ich bin trotzdem behindert.
Da wollte ich übrigens mit dir auch noch drüber sprechen, ob du das Gefühl hast, oder ich meine, das ist keine Frage von Gefühl, sondern das weißt du dann, aber schränkt dich dein Körper eigentlich auch in deiner Kreativität ein? Also hast du das Gefühl, dass Schmerzen oder körperliche Probleme dich manchmal daran hindern? Weil, also ich meine, auf einem ganz anderen Level habe ich das, ich habe halt chronischen Scheiß, so, ne? Der mich unheimlich beschäftigt hält. Also ich bin einfach unheimlich viel krank und so, ne? Und ich finde das einfach immer einen interessanten.
Da würde ich gerne zwei kurze Geschichten zu erzählen. Ich hatte Mitte des Jahres einen sehr krassen Autounfall.
Ich weiß.
Hier in der Nähe. Und,
übrigens auch, weil du nicht in Sichthöhe warst.
Genau, ich bin stand am Zebrastreifen, wurde von Auto angefahren, weit und breit auf Instagram die Geschichte erzählt.
Mhm.
Und seit diesem Tag habe ich unfassbar viel mit meinem Körper zu tun. Mhm. Also ich war bei Ärzten, Krankengymnastik, hat man das noch gefunden und noch jenes gefunden. Jetzt werde ich nachts beatmet und jetzt bekomme ich doch so einen Hustenassistent. Und hat man noch festgestellt, dass ich schwerhörig bin. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin in so einem Hamsterbau gefangen. Mhm. Und je weiter ich grabe, desto mehr finde ich. Und dann dachte ich, ja, so, aber ich muss da raus, ich muss aus diesem Tunnel raus.
Jeder Arztbesuch, das ist wirklich so, jeder Arztbesuch hat 3 weitere Arztbesuche zur Folge.
Und dann denkst du, okay, ist es jetzt das System oder bin ich kaputt oder also keine Ahnung, aber irgendwie muss ich hier einen Absprung schaffen und einen gesunden Umgang damit.
Du hast es den Eckart gefragt, ne? Der Eckart Hirschhausen war in deinem Podcast.
Genau.
Und du hast ihn das gefragt und er hat nicht so direkt geantwortet. Und ich hatte solche Ohren, weil ich genau die Frage mir auch gestellt habe, wo denn eigentlich die Linie verläuft, dass man ab irgendeinem Punkt vielleicht Krankheit auch akzeptiert.
Ja.
Und sagt, das ist irgendwie eine Einschränkung. Man muss das nicht alles,
weil genau.
ich denk das auch noch nicht mal. Ich bin jetzt 46 und ich habe mein ganzes Leben lang immer sozusagen so einer fiktiven Genesung entgegengearbeitet. Ja. Das ist auch gut. Ich habe auch viele Sachen gelernt über meinen Körper und so, ne? Aber der Aufwand, den ich betreibe, das ist wie so ein Vogel ums Nest so, ne? Und dass ich dann auch manchmal denke, und jetzt bin ich 46, jetzt kommt neuer Scheiß dazu und der alte ist immer noch nicht gelöst. Jetzt werde ich auch noch alt.
Ja.
So, ne? Und wo ich dann einfach manchmal anfange zu denken, oh, will ich eigentlich den Rest meines Lebens immer versuchen, den Dingen auf den Grund zu gehen und das noch zu verbessern und das noch zu verbessern? Oder ist das jetzt einfach so?
Genau. Und ich habe wirklich, keine Ahnung, als Kind hat man mich zur Krankengymnastik geschleppt und ich habe es gehasst. So, und dann hatte ich diesen Autounfall, dann war ich wieder bei der Krankengymnastik und ich habe es genauso gehasst. Und dann irgendwann sagte die Physiotherapeutin, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, was ich jetzt hier mit ihrem Ball machen soll. Also laufen werden sie ja eh nicht mehr. Also der Zug ist einfach vor 40 Jahren abgefahren. So.
Ja.
Ich kann jetzt machen, dass sie weniger Schmerzen haben, aber was machen sie eigentlich? Und dann gesagt, ja, keine Ahnung, der Arzt hat gesagt, ich sag, ja, komm, jetzt bin ich hier. Und dann haben wir da irgendwie so rumgerätselt, da hat sie mich ein bisschen massiert ein paar Wochen lang und dann war das auch okay. Und was ich eigentlich damit sagen wollte, war, dass ich dann für mich irgendwann die Entscheidung getroffen habe, okay, ich lasse das jetzt so.
Ja.
Dann ist das Bein halt schief.
Ja.
Nochmal brechen will ich es nicht, damit es gerade wird. Und dann Physiotherapie ist mir zu viel Zeitaufwand, eine Stunde raus, dann da Viertelstunde oder Dreiviertelstunde sein und dann eine Stunde wieder zurück. Das ist, die Zeit habe ich nicht, dafür werde ich auch nicht bezahlt. Und es macht mir auch keinen Spaß.
Ja, und dann ist halt die Frage, wenn du jetzt sagst, irgendwie das Wichtigste in deinem Leben ist dir eben diese Selbstwirksamkeit und eben auch Kreativität im Umgang mit den Problemen, die du wahrnimmst und so. Was hält dich mehr davon ab? Also das frage ich mich dann auch manchmal.
Genau.
Halten mich Schmerzen, in meinem Fall sind es keine Schmerzen, sondern halt einfach die Tatsache, dass ich dauernd krank bin, plus Asthma, plus ADHS, plus so, aber da kann man sich auch eine Weile mit beschäftigen. Ja, das hält mich von der Arbeit ab. Klar, ich bin unheimlich oft nur auf 60% meiner Kräfte und dann sozusagen auch natürlich an den Tagen matschig im Kopf. Und ja, es wäre schöner, wenn das nicht so wäre.
Ja.
Aber wenn ich dann einmal irgendwie einen Schritt zurücktrete und hingucke, zu wie vielen Ärzten ich übers Jahr verteilt gehe, inklusive Physiotherapie, also ich hatte ja auch noch 2017 eine Hirnhautentzündung.
Oh Gott.
Da war ich ewig dann bei der Physio. Es war auch toll, es war alles toll irgendwie, ne? Aber wie viele Termine ich habe. Und dann, wenn man eben Allergien hat oder eben so Nahrungsmittelunverträglichkeiten und so, dann kommt ja noch dazu, dass die Ärzte eigentlich auch alle einen nur freundlich anlächeln, selbst die Spezialisten, und alle nur sagen, ja, das scheinen sie doch irgendwie schon ganz gut zu machen. Weißt du, und darauf hast du 3 Monate gewartet, auf den Termin am Wannsee. Und dann sagen die, das ist so schön, da können sie in 4 Monaten nochmal kommen und machen wir nochmal ein Blutbild. Aber eigentlich, Thumbs up, gucken sie einfach, was ihnen gut tut. Und du denkst, ja, das mache ich seit 40 Jahren.
Ja, genau. Und ich hatte mich mit einigen in meinem Podcast, mit einem Therapeutinnen unterhalten, unter anderem Katja Seifrank. Ich habe sie gefragt, ob alles, was therapierbar ist, therapiert werden muss.
Ja.
Und sie sagte nein.
Ja, absolut.
So, und Und das habe ich auch noch nicht von einem Arzt oder von einer Expertin gehört in dem Bereich.
Das ist total tröstlich. Ich habe eine Allergologin, die ich sehr liebe, dafür, dass sie das wenigstens zugibt, dass sie nichts weiß. Dafür, dass sie immer fröhlich sagt, das wissen wir eigentlich auch nicht so genau. Ich würde aus meiner eigenen Erfahrung sagen, lassen Sie mal alle Milchersatzprodukte auch weg. Ich habe keine Ahnung, warum. Hat sich irgendwie bewährt. Ist mir total sympathisch.
Aber ich will damit auch nicht sagen, ja, Leute, geht nicht zum Arzt.
Nein, das finde ich genau. Das ist ganz wichtig. Viele Leute gehen auch zu selten zum Arzt.
Natürlich.
Aber so Leute, die, sagen wir mal, lebenslang mit irgendwelchen Themen zu tun haben. Und irgendwie muss man sich das fragen, wo die größere Einschränkung ist und wo. Und wiederum auf Kunst und kreative Arbeit bezogen ist das ja auch spannend, dass unheimlich viele Leute, die interessantes Zeug gedacht haben für auch die Nachwelt und interessantes Zeug erschaffen haben, jetzt meistens nicht die total gesunden Cornflakes-Kinder mit den rosigen Wangen sind.
Genau das. Und es gibt eine Geschichte in meiner Kindheit, die ich nicht vergessen werde. Ich habe ja Glasknochen. Und meine Eltern waren relativ jung, als ich auf die Welt kam. Das heißt, die haben sich über andere Eltern, die auch Kinder mit Glasknochen haben, quasi zum Thema informiert. Mhm. Ne? Und da gibt es also jährliche Konferenzen und Sitzungen und so. Und das in den 80ern, da war das gerade so ein Ding, dass man Kinder mit Glasknochen möglichst früh Nägel in die Knochen macht, damit die stabil sind, damit die Kinder laufen lernen können.
Boah.
Und damit die nicht brechen quasi. Mhm. Ne? Und es gab sehr viele Kinder, die das bekamen. Oberschenkel, Unterschenkel, Oberarme, Unterarme. Und meine Mutter beobachtete sich dabei, wie sie anfing, mich mit anderen Kindern zu vergleichen. Mhm. Und das dann so eine Art Wettbewerb plötzlich wurde.
Was du schon kannst.
Genau, hast du dein Kind auch schon das und das machen lassen und keine Ahnung was. Und meine Mutter hat Medizin studiert. Mhm. Und sie war mega verunsichert. Und sie meinte dann aber irgendwann, aber Raul, du hast immer gelacht, du hattest immer Spaß. Und ich habe so viele Kinder mit Gips gesehen, die geweint haben, die einsam waren, die irgendwie mitgespielt haben oder die lagen, weil sie gerade operiert wurden. Und wenn wir alle Operationen gemacht hätten, dann hättest du wahrscheinlich 3 Jahre deines Lebens im Krankenhaus verbracht. Und ich wollte dir irgendwie diese Kindheit nicht nehmen.
Mhm.
Und deswegen hat sie mich dann, keine Ahnung, mit 7 oder so, zur Seite genommen, hat mich gefragt, pass auf, wenn wir alle Operationen gemacht hätten oder machen würden, dann wärst du wahrscheinlich 3 Schritte
gelaufen.
Gegangen, so. Ja. Aber das hätte jetzt den Kohl auch nicht fett gemacht. So, also du wirst immer Behinderung haben, immer Hilfe brauchen und so. Und ich würde dir empfehlen, als Ärztin, dass wir die Oberschenkel operieren.
Mhm.
Weil wenn du als Rollstuhlfahrer nicht mehr sitzen kannst, ist es schlimm.
Mhm.
Wenn du als Läufer nicht mehr laufen kannst, dann kannst du halt noch sitzen. Aber wenn du als Rollstuhlfahrer nicht mehr sitzen kannst, dann bleibst du noch liegen.
Also die Oberschenkel quasi zu stabilisieren, ebenso von innen.
Und das haben wir gemacht.
Ja.
Und das war für mich so ein als Kind nachvollziehbarer, fairer Deal, den ich bis heute nicht bereue. Das war super scheiße, super schmerzhaft.
Wurde das dann gemacht?
Da so in dem Dreh, 7, 8 vielleicht da oder so. Und zu spät eigentlich auch. Also normalerweise macht man das mit 3 oder früher sogar. Und sie hat aber immer gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Gesundheit und Lebensglück oder Lebensfreude.
Mhm.
Und Gesundheit und Freude hängen nicht zusammen. Es gibt gesunde Menschen, die unzufrieden, die unglücklich sind.
Ja,
und
klar.
Kranke Menschen, die glücklich sind.
Ja, es ist ja auch sozusagen der Fetisch, der Zeit, ne, ist ja immer auf auch Lebensdauer, ne, und so möglichst hoher Unversehrtheit und so, ne, also ich finde das ein ganz interessantes Feld, so, ne, dass ja auch das mit der Lebensdauer oft die Lebensqualität nicht mit einbezieht, so, ne, überhaupt nicht.
Und da gibt's auch Wörter, also das finde ich so spannend, das habe ich jetzt auch erst in den letzten Jahren gelernt, dieser behinderungsbedingte Mehraufwand, den nennt man Crip Time. Also die Zeit, die du verbringst auf dem Weg zum Arzt, zur kaputten Aufzug und zurück. Aha. Oder keine Ahnung, in der Krankengymnastik, die niemand anderes aufbringen muss, außer behinderte Menschen.
Ah ja, klar.
Es gibt auch natürlich Elternzeit, die Eltern aufbringen, die Eltern Kinderlose nicht aufbringen müssen und so.
Ja.
Und es gibt auch die Crip Tags, also die
was
Kosten,
kostet,
die dadurch entstehen.
Mhm, klar.
Ne? Medikamente, Stromrechnung, was auch immer, Hilfsgeräte, die du auch immer erkämpfen musst gegen Krankenkassen und Behörden. Mhm. Und als ich jetzt diese Diagnose bekam mit der Schwerhörigkeit, wo der Arzt gesagt hat, ja, also das war aber auch echt allerhöchste Eisenbahn, jetzt langsam sollten Sie mal das zur Erkenntnis nehmen, dass Sie schwerhörig sind, stand ich vor diesem Hörgeräteakustiker in Neukölln. Und wirklich, also bildlich, das war eine automatisch öffnende Tür. Und ich stand davor und dachte, okay, wenn du jetzt reingehst, wer bist du?
Ja.
Bist du Patient?
Kunde?
Oder bist du Computer-Nerd, der sich für den neuesten Scheiß interessiert?
Okay. Und so hast du es dann für dich geframed, dass
und so hab ich dann
den
für mich
technischen
geframed.
Ich hab heißen Scheiß haben möchtest.
Ich bin jetzt der technisch heiß interessierte Typ. Mhm. Und habe mich dann mit dem Hörgerät der Akustiker so gut verstanden, dass wir einfach plötzlich eine Ebene hatten. Und dann war mir das egal, wie schwerhörig ich bin, weil ich wollte den geilsten Scheiß machen.
Das Gadget quasi. Das kann ich total nachvollziehen. Ich habe das auch oft, dass ich so sehr empfänglich bin für so, was man so machen kann. Ne?
Total.
Und dann gibt's auch echt, ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren angefangen mit Heart Rate Variability Training.
Okay.
Und das ist einfach was mir unheimlich gefällt. Also so Biofeedback, ne? Dass du quasi meditierst, aber du hast halt ein direktes Feedback zu deiner Herzrate, ja, Variabilität. Und es ist so ein kleines Gerät, das musst du dir ans Ohrläppchen knüpfen, so, und dann geht leider dauernd kaputt und ist arschteuer, ein kleiner Nachteil. Aber dann meditierst du eben und kannst sozusagen in Realtime auf dem Bildschirm sehen, ob du in der Zone bist, sozusagen. Und sowas macht mir dann wieder total Spaß.
Weißt
du, da bin ich einfach total empfänglich. Und aber es ist auch was auch nebenbei noch super, super gesund ist.
Ey, aber warum kann man das Angenehme mit dem Praktischen nicht irgendwie kombinieren?
Und, ja.
Ich habe jetzt auch meinen Rollstuhl hinten, habe ich ewig Rucksäcke oder irgendwelche Koffer und es hat nie wirklich gehalten.
Mhm.
Und es sah immer irgendwie hässlich aus. Und ich habe gesagt, okay, dann baue ich mir jetzt einfach so einen Werkzeugkoffer rauf.
Ich sehe es, so cool.
Einfach so mit so einem Adaptersystem, dann kann ich jetzt die Dinger stapeln. Damit, wenn ich mehr transportieren muss, kann ich dann noch eine Box draufklemmen und es hält. Und es gewinnt keinen Schönheitswettbewerb, aber es ist wenigstens praktisch.
Ja.
Weil davor waren die Dinge hässlich und unpraktisch.
Mhm.
Und irgendein Tod musste ich dann scheinbar sterben.
Ja, ist auch wieder kreativ, eine kreative Lösung für ein spezielles
oder
Problem.
Oder dein Smartphone am Rollstuhl aufladen.
Und kannst du das jetzt?
Ja, endlich.
Das ist auch eine Marktlücke, oder?
Ja, gibt's jetzt inzwischen fast schon serienmäßig, aber es hat auch eine Weile gedauert.
Cool.
Und warum kann man dann nicht in der Situation, in der man ist, versuchen, das Beste draus zu machen?
Ja. Genau, und das wiederum ist ja sozusagen die Grundfrage von Kreativität.
Genau, das ist kreativitätsfördernd, auf jeden Fall.
Absolut, dass du halt mit einer Situation konfrontiert bist, wo du...
Du hast mich vorhin gefragt, ob ich irgendwas vermisse.
Mhm.
Ich glaube, ich würde gerne handwerklich was bauen können.
Mhm.
Hab's mit 3D-Druck versucht, aber ich glaube, da bin ich einfach zu spät eingestiegen, um mich jetzt nochmal mit Physik und so weiter auseinanderzusetzen.
Ah, ja, okay. Also du wolltest das auf dem Level machen.
Ja, ich hätte gerne eine TischlerInnen-Kompetenz.
Mhm.
Aber ich werde niemals, sagen wir mal, egal wie viele Hilfsmittel ich hätte, ein Stuhl bauen wird wahrscheinlich nicht mein Ding.
Ja.
Ist nicht meine Party.
Mhm.
Und aber das selber was zu schaffen, zu kreieren, geht also mit Holz eher weniger.
Ja.
Also kreiere ich irgendwie Dinge am Computer oder Ideen und Konzepte und bin sehr gut, glaube ich, im Auslagern von Dingen, die ich eh nicht kann.
Mhm.
Manchmal auch ein bisschen vielleicht übers Ziel hinaus. Ne? Also ich könnte kochen.
Ach so, und du gibst das ab.
Oder ich könnte einkaufen, aber ich gebe es ab.
Ja, aber ich finde es auch sehr hilfreich, oft eben auf die eigenen Stärken mehr zu gucken, also die eigenen Stärken mehr auszubauen, als die Schwächen einzudämmen, zu reparieren. So, ne? Klar, es ist immer die Gefahr, dass man dann das sozusagen Muskeln atrophieren, weil man sie nicht benutzt, obwohl man könnte.
Genau.
Aber ich mache das auch oft, dass ich denke, nee, ich lerne nicht mehr kochen.
Nee, ist vielleicht auch okay, dass der Zug abgefahren ist.
Ja, irgendwie andere Züge habe noch schöne Töchter. Aber was ich noch vielleicht so zum Abschluss versuchen würde, irgendwie noch zum Kreisen, weil ich das so spannend finde, ist diese Energie, die du da hast. Also du hast die körperlichen Einschränkungen und du hast eben ja diese Grundvoraussetzung, dass du andauernd zu Ärzten gehen musst, was unheimlich viel Energie frisst und so, ne? Aber du machst ja jetzt wirklich schon seit, ja, eben seit du Anfang, Mitte 20 warst, mit unfassbarer Energie deine Arbeit und hast wahnsinnig viel erreicht. Und weil das auch was ist, was ich glaube, was man übertragen kann, vielleicht auf andere kreative Berufe, wie du das schützt. Also wie du das, deinen Energiehaushalt, ne, irgendwie beschützt.
Manchmal frage ich mich, ob ich fliehe. Also ob es einfach immer Hauptsache, ich habe was zu tun, damit ich nicht irgendwie zu viel nachdenke oder zu viel mit mir selber mich auseinandersetzen muss. Finde aber auch nicht, dass alles therapiert oder erkundet werden muss. Es gibt Menschen, die sind einfach umtriebig, es gibt Menschen, die sind das vielleicht nicht. Deswegen frag mich in 10 Jahren nochmal, aber ich habe das Gefühl, ich mache weniger als früher. Ich lerne mich in Geduld mehr. Und eine Sache, die mir wirklich heilig ist, ich schlafe immer ungefähr 8 Stunden.
Ist mir auch heilig seit ungefähr 3 Jahren. Also jetzt bin ich auch total biestig, wenn es mir an meinen Schlaf geht. Aber wenn ich mir angucke, wie wenig ich geschlafen habe in und den Jahren mit den kleinen Kindern und auf Tour und so, habe ich jahrelang im Schnitt unter 6 Stunden geschlafen.
Muss man sich leisten können, 8 Stunden zu schlafen. Ist
genau.
Klar. Aber ich merke, aber ich bin am nächsten Tag aber auch kein guter Mensch, wenn ich nicht geschlafen habe.
Ja.
Aber ich bin kein Langschläfer, sondern nach 8 Stunden reicht mir das dann auch. Und dann stehe ich auf und ich bin dann auch sofort an.
Mhm.
Bin dann auch auf 100%, trinke dann Kaffee.
Auch den ganzen Tag über, weil ich brauche ganz oft also noch einen Mittagsschlaf.
16 Uhr. Ich mache keinen Mittagsschlaf. Also bis 16 Uhr und dann lässt es so bei mir nach. Aber auch da, ich lebe ja mit Assistenz und in der Beziehung und ich mache auch wirklich fast nur noch die Dinge, die ich gerne mache. Ja, also Wäsche waschen, Spülmaschine ein- und ausräumen, das machen oft die Assistentinnen und wir haben eine Reinigungskraft. Weil einfach, wenn ich das mache oder wenn wir das machen, mit Behinderung lebend, dann kostet das einfach mehr Energie, als wenn es jemand ohne Behinderung macht. Auch wenn es für beide kein toller Job ist, zu machen. Und das, glaube ich, schützt mich so ein bisschen vor diesen Erschöpfung, weil ganz viel Freude auch in dem steckt, was ich mache. Auch wenn das zu viel ist. Mein Kollege hat mir letzte Woche gesagt, Raul, du musst ein bisschen aufpassen, dass du deine Maßstäbe nicht auf andere anlegst. Also nur weil du so viele Projekte parallel jonglieren kannst, darfst du das nicht von deinen Kolleginnen erwarten.
Ja, das ist wirklich, das lerne ich auch immer mehr, dass das eben eine Typfrage ist, ne? Wie viel man so gleichzeitig an Bällen in der Luft haben kann.
Und das geht. Also man kann das trainieren und hat es vielleicht auch trainiert. Und ich bin vielleicht auch wirklich, ich bin so ein Kalender-Nazi. Also ich versuche da wirklich mich an meinen Kalender zu halten. Und was nicht im Kalender steht, wird nicht gemacht. So, und Kolleginnen sagen, Raul, du bist pedantisch. Und ich sage, nee, das ist mein Anker, um meinen Tag zu strukturieren.
Naja, man muss ja auch dazu sagen, dass wenn man eine körperliche Behinderung hat, dass die Flexibilität, die andere Leute haben, irgendwie ihre Pläne mal eben umzuschmeißen und statt um 16 Uhr schon um 12 irgendwo zu sein oder so, dass natürlich das alles für dich unheimlich weite Kreise zieht.
Das kann auf jeden Fall Konsequenzen haben.
Den ganzen Tag irgendwie aus dem Lot bringen kann.
Und eine Sache, die mir sehr geholfen hat, hat mir ein Kollege gezeigt, der kommt aus der Startup-Welt, dass man deinen Tag auch drei teilen kann, in die Meet-Time und Make-Time. Das hat mir sehr geholfen. Also Me-Time ist irgendwie so aufstehen, frühstücken, irgendwie vielleicht so grob mal kurz ins E-Mail-Postfach gucken, was steht heute an. Dann gibt's die Meet-Time, das ist die Zeit, in der man Meetings hat.
Aber das zum Beispiel könnte ich nicht jeden Tag haben.
Ja, oder du machst halt Week oder Day, je nachdem. Aber dass es quasi Regeln gibt, ab wann man mit dir keine Meetings mehr haben kann.
Ja.
Oder dass du die Erkenntnis hast, dass aus jedem Meeting eine Aufgabe immer entsteht,
alles,
die gemacht werden muss.
Das habe ich auch erst in den letzten Jahren gelernt. Wirklich, ich habe es mir teilweise über den Schreibtisch geschrieben. Alles braucht immer mehr Zeit, als du denkst.
Genau.
Alles, was du zusagst, hat eine riesige
genau
Aura vorne ja, und genau hinten dran von drumherum Aufgaben.
Du hast ein Meeting, da wurden Aufgaben definiert und diese Aufgaben müssen gemacht werden. Das heißt, du musst die Zeit haben und darfst sie nicht mit einem Meeting vollklatschen, weil da entstehen noch mehr Aufgaben. Und
das ist schwer, das einzuschätzen, wenn man eben frei arbeitet. Ne?
Ja,
also wenn
total
man irgendwie zu lernen, wie viel Energie und Zeit man haben wird, wenn man in 2 Wochen was zusagt und so, ist es einfach, manchmal ist es auch wie ein Mäusemelken, ne? Das ist ein bewegliches Ziel, so, da kommst du nie richtig in so einen gemütlichen Zustand, wo du immer richtig liegst.
Total. Und dann, auch sehr geholfen hat mir das Prinzip, das Pareto-Prinzip.
Ja, 80-20.
80-20 ist so gut.
Erklär du mal. Das ist für die Podcast-HörerInnen, finde ich, das ist ganz wichtig und toll.
Also, wir streben ja wahrscheinlich oft in dieser kreativen Welt nach Perfektion.
Mhm.
Und das Ding ist nie fertig. Und wenn man denkt, ist noch nicht gut genug, da muss ich doch mal ran und Korrektur lesen, keine Ahnung was. Und einfach zu sagen, nee, 80% ist gut genug.
Ja.
Weil für die restlichen 20%, die du noch investieren könntest, um das perfekt zu machen, brauchst du wieder 80% deiner
Zeit.
Der
Energie,
Und Energie.
Mhm.
Das heißt, es wird nicht besser. Es hat einfach unfassbar viel Zeit gefressen.
Genau.
Und die Leute merken nicht, dass 20% gefehlt haben.
Und auf der anderen Seite besagt dieses Prinzip ja auch, dass man im Prinzip in 20% seiner Zeit 80% des wertvollen Ergebnisses erzeugt.
Und das ist oft gut genug.
Ja, und das finde ich so wertvoll. Ich versuche das ganz oft mir jetzt zu überlegen, okay, wo sind denn meine wirklichen Stärken und wo kann ich mit dem geringsten Aufwand, was auch bedeuten kann, dass es ein hoher Aufwand ist, der mir aber liegt und Energie zurückgibt.
Und Spaß macht, genau.
Ne, genau. Aber wo kann ich denn eigentlich mit meinen Stärken gehend eben 80% der Wirkung erzeugen?
Total.
Anstatt eben 80% der Zeit an irgendwas rumzupuzzeln, was 20% Unterschied macht.
Und warum lernen wir sowas nicht in der Schule?
Ja, da sind wir wieder da. Ja, ein Trauerspiel. Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Sehr gern, danke für die Einladung.
Für den Slot in deinem Kalender. Ja.
Gezogen bist um, so verschüchtert, verzagt und vernagelt, kein Licht dringt zu dir, so geplagt bist du Sternhagel.
Das war der Salon Holofernes mit Raoul Krauthausen. Ich hoffe, ihr habt alle Lust, rauszugehen und was zu bewegen nach diesem wunderbaren Gespräch. Ihr könnt übrigens Raouls Arbeit auch auf Steady unterstützen. Also so wie man mich und meine Arbeit auf Patreon unterstützen kann, könnt ihr Raouls Arbeit auf Steady mit einem Abo unterstützen. Und das ist natürlich die tollste Art, wie man die Arbeit von jemandem beflügeln kann, weil derjenige, in diesem Fall Raoul, sich darauf verlassen kann und mit der Kohle rechnen kann. Insofern macht doch einfach das. Und das Gleiche gilt natürlich für mich, meinen Podcast, meine Arbeit, meine Kunst, mein Schreiben könnt ihr allesamt unterstützen drüben bei Patreon. Patreon geschrieben, www.patreon.com/Judith Holofernes. Und das ist eigentlich so eine Art Künstler, Künstlerinnen, Hangout, Inspirationsgekuschel. Ich teile dort alles, was ich mache. Erzähle darüber, wie ich es mache, lasse mir über die Schulter schauen, lasse mich aber auch beraten. Und wir haben da drüben sehr viel Spaß. Das ist eigentlich die etwas schönere Ecke des Internets. Insofern kommt doch mit rüber. Bis bald.